HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Es ist alles gut gegangen. Die 500 Kilogramm schwere Bombe, die am Montag in Frankfurt-Bockenheim gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Gefunden wurde der Blindgänger zwischen dem Rebstockpark und dem Katharinenkreisel. Auch die A648 verläuft dort. Doch bevor der Kampfmittelräumdienst am Mittwoch loslegen konnte, die Bombe unschädlich zu machen, musste so einiges vorbereitet werden. Rund um die Fundstelle wurde ein Sperrbereich mit einem Radius von 1 Kilometer eingerichtet. Rund 20.000 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch der öffentliche Nahverkehr kam in diesem Bereich zum Erliegen. Es wurden viele Straßen gesperrt und ein Abschnitt der A648, der wurde ebenfalls gesperrt. Da ging gar nichts mehr. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch war vor Ort gewesen, hat sich ein Bild der Lage gemacht und kurz nach der Entschärfung mit meinem Kollegen Dirk Leukroth darüber gesprochen. Es ging um die Frage, wie schwierig es war, die Bombe zu entschärfen.
Zunächst mal war es ja sehr, sehr unklar. Warum war das unklar? Weil diese Bombe sozusagen eingehüllt war in so eine Kruste aus Dreck natürlich, aber wahrscheinlich auch aus korrodiertem Metall. Und da konnte man nicht so wirklich sehen, womit hat man es zu tun, was sind das für Zünder und wie kommt man da ran? Und da war im Moment erstmal der Verdacht, wir müssen das Ding möglicherweise sogar sprengen. Und dann hieß es aber dann, ein Zünder sei raus. Das klang schon mal gut. Diese Bomben haben oft oder sogar in der Regel 2 Zünder. Dann war eben nur noch die Frage, was ist mit dem anderen? Und dann wurde eben gesagt, alles gut, die Bombe ist entschärft. Heißt, sie ist nicht gesprengt worden, heißt, dass die Experten vom Kampfmittelräumdienst ebenso damit umgehen konnten, dass sie die Zünder da rausdrehen konnten und dass die ganze Sache dann erledigt war. War das schwierig? Ganz sicher. Aber jetzt vom Zeitablauf her würde ich mal sagen, das war im Fenster dessen, was sich die Fachleute da vorgestellt haben. Es hat ja mit der Evakuierung vorher ein bisschen länger gedauert, aber dann haben sie es dann doch, ich würde mal sagen, so binnen 1,5-2 Stunden auf die Reihe gekriegt.
Man kann sagen, Ende gut, alles gut. Der Frankfurter Westen konnte am Nachmittag wieder aufatmen. Die Weltkriegsbombe im Stadtteil Bockenheim wurde erfolgreich entschärft. Tausende Menschen mussten zuvor ihre Wohnung verlassen und konnten dann wieder zurück. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat uns über die Bombenentschärfung berichtet. Volles Haus im Landtag in Wiesbaden. Am Mittwoch war der große Tag der Haushaltsberatungen. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg präsentierte die Finanzplanung für 2023 und 2024. Im nächsten Jahr geht es dabei um 33,7 Milliarden Euro, im übernächsten Jahr um 34,7 Milliarden Euro. Tja, wenn alles klappt, die Einnahmen weiter gut sind und die Krisen nicht zu groß. Unwägbarkeiten gibt es viele. Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden.
Ein Jahr vor der Landtagswahl setzt Finanzminister Boddenberg demonstrativ auf Stabilität. An der Schuldenbremse werde er nicht vorschnell rütteln. Das Ziel bleibe 0 Euro neue Schulden.
Trotz aller noch offenen Fragen, die im Zusammenhang insbesondere mit dem sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung verbunden sind.
Was Hessen draufzahlen muss, unklar. Ähnliche Fragezeichen beim Wohngeld, bei der Finanzierung von Bussen und Bahnen und bei den Geflüchteten. Frank-Peter Kaufmann von den Grünen spricht aber von einem Haushalt, der in die richtige Richtung weise.
Geradezu eine Roadmap für einen klaren Kurs durch schwere Zeiten, denn er gibt Antworten auf die Fragen der Menschen in Hessen und geht die relevanten Probleme unseres Landes auch beherzt an.
Hessen bekomme ein eigenes Entlastungspaket für Privathaushalte und Unternehmen, die bei Strom und Gas nicht mehr mit den Zahlen nachkommen. Marius Weiß von der SPD kritisierte, dass dies alles noch nicht im Haushalt eingepreist sei.
Minister Boddenberg übergibt der Nachfolgeregierung eine leere Kasse. Das steht mit diesem Doppelhaushalt fest.
Bernd Erich Vohl von der AfD sieht noch viele offene Fragen.
Allein im Rahmen des dritten Entlastungspaketes reden wir von rund 1 Milliarde Euro im Jahr 2023, die noch nicht in diesen Haushalt eingepreist wurden.
Boddenberg hofft, das alles gut abfedern zu können. Der Haushalt selbst soll nachhaltig sein, heißt es beim Koalitionspartner der CDU bei den Grünen. Der Klimaschutz stehe mit 1,8 Milliarden Euro im Mittelpunkt. Schulen und Hochschulen sollen mehr Personal bekommen. Forschung und Lehre sollen besser finanziert werden. Und die Justiz soll mit mehr Leuten schneller als heute arbeiten, damit die Menschen nicht mehr so lange auf Entscheidungen warten müssen. Die FDP-Finanzexpertin Marion Schardt-Sauer äußerte aber Zweifel, ob das wohl alles so gut ausgerechnet sei angesichts neuer Krisen und Bedrohungen.
All das eröffnet so viele Szenarien, so viele Unbekannte, gerade für Haushaltsplanung, für den Verlauf schon dieses Winters, wie selten zuvor.
Unangemessen für die FDP, den Haushalt auf 2 Jahre festzuzurren, um von erneuten Beratungen im Wahljahr 2023 befreit zu sein. Der Chef der Linksfraktion, Jan Schalauske, forderte Schwarz-Grün auf, die Schuldenbremse zu lockern, um mehr Spielraum zu haben für Dinge, die überfällig sind, aber bisher nicht gemacht werden konnten.
Die nachfolgenden Generationen freuen sich dann über marode Schulen und über eine dreckige Energieversorgung.
Bilanz der Debatte: Schwarz-Grün im Krisenmodus, will aber ohne neue Schulden auskommen. Die Opposition sieht die Regierung nicht gut vorbereitet auf das, was noch kommen könnte.
Haushaltsdebatte im Hessischen Landtag, das war ein Bericht von Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden. Und wir bleiben in Wiesbaden, jetzt geht's um den Klimaschutz. Die schwarz-grüne Landesregierung hat nämlich am Mittwoch ihren Entwurf für das erste hessische Klimaschutzgesetz eingebracht. Damit soll Klimaschutz in Hessen einen verbindlichen Rechtsrahmen erhalten. Den hatten SPD und FDP im Hessischen Landtag seit langem gefordert. Kritik am Entwurf hat es trotzdem gegeben. Heidi Radwilas berichtet.
Bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs lobte Umweltministerin Priska Hinz:
Mit dem Klimagesetz werden die Klimaziele, die wir erreichen wollen, erstmals gesetzlich festgelegt. Und neu dabei ist, dass wir bis zum Jahr 2030, anders als bisher geplant war, die Treibhausgasemissionen um 65% statt wie bislang gedacht um 55% reduzieren wollen.
Der Ausstoß von Treibhausgasen soll schrittweise abgebaut werden, damit die Landesverwaltung bis 2030 und Hessen insgesamt bis 2045 klimaneutral sind. So sollen etwa landeseigene Immobilien energetisch saniert werden und auf fossile Energieträger verzichten. Das gesamte Regierungshandeln soll an den Klimazielen ausgerichtet werden. Daher werde ein sogenannter Klimacheck eingeführt.
Das heißt, alle Gesetze, alle Verordnungen, alle großen Förderprogramme werden im Hinblick auf die Klimaverträglichkeit überprüft und in Kabinettsbeschlüssen muss dieses festgehalten werden.
Das Klimagesetz bildet den Rahmen. Die konkreten Maßnahmen, mit denen die Klimaziele erreicht werden sollen, sollen im neu zu erstellenden Klimaplan stehen. Unter anderem das kritisiert die Opposition. Petra Heimer von der Linken vergleicht den hessischen Entwurf mit dem Bundesklimaschutzgesetz. Herzstück des Bundesgesetzes seien verbindliche Sektorziele.
Jedes Bundesland muss den Sektoren Verkehr, Energie, Mobilität, Landwirtschaft und so weiter Jahreshöchstmengen an CO2-Emissionen zuordnen.
Im Entwurf der schwarz-grünen Landesregierung seien die Sektoren aber nicht entsprechend des Bundesgesetzes abgebildet. Und?
Wirklich dreist ist aber, dass es im Gesetz keine verbindlichen Sektorziele gibt. Diese festzulegen überlässt die Landesregierung den obersten Landesbehörden, also sich selbst.
Der Gesetzentwurf sei Blendwerk. René Rock von der FDP-Fraktion stößt ins gleiche Horn. Er stellt die Frage, warum die Grünen nach 9 Jahren Regierungsbeteiligung in Hessen erst jetzt ein Klimagesetz einführten, nachdem die schwarz-grüne Landesregierung entsprechende Gesetzesinitiativen der Opposition für unnötig erklärt habe. Rock findet folgende Antwort.
Warum kommen Sie jetzt im 9. Jahr, also 12 Monate vor der Wahl, plötzlich mit einem Klimaschutzgesetz, als hätten Sie gemerkt, oi, auch Klimaschutz in Hessen ist ein großes Thema. Wir müssen jetzt kurz vor der Wahl doch jetzt ein Gesetz vorlegen. Das ist meine Vermutung. Der Hintergrund ist sicherlich wahltaktisch zu sehen.
Außerdem mokiert sich Rock darüber, dass erst bis 2026 ein Plan vorliegen soll, wie landeseigene Immobilien energetisch saniert werden sollen.
Sie regieren seit 2 Jahren und legen jetzt ein Gesetz vor, dass 2026 nicht die Gebäude klimaneutral gemacht werden, sondern ein Plan vorgelegt wird, der dann 2028 umgesetzt werden soll. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn das Klimaschutz ist, also wenn das Ihre Priorität ist, weniger geht wirklich nicht mehr.
Eines ist nach der hitzigen Debatte jedenfalls klar. Der Wahlkampf wirft seine Schatten voraus.
Die Landesregierung in Hessen hat ihren Entwurf für das erste hessische Klimaschutzgesetz eingebracht. Darüber wurde diskutiert und es gab Kritik. Heidi Radwilas hat für uns darüber berichtet. Tja, das Thema Klimaschutz ist nicht nur in Wiesbaden ein wichtiges Thema, sondern auch in Frankfurt und zwar im Museum für Kommunikation. Die Klimakrise ist eine Überlebensfrage für die Menschheit, doch das Reden darüber bewirkt oft das Gegenteil des Gewünschten. Wie kann man positiv über die Klimakrise reden? Wie können Medien und Wissenschaft Perspektiven für das Handeln aufzeigen? Darum geht es in der neuen Ausstellung Klima X im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Ja, und diese Ausstellung ist ab Donnerstag für das Publikum zu sehen. Christoph Schäffer war schon mal für uns dort.
Um es vorwegzunehmen, am Ende wird alles gut. Wir dürfen auf Liegestühlen Platz nehmen, in einen pastellfarbenen Himmel schauen und in die Zukunft telefonieren.
Ja, hallo? Ah, schön, dass Sie anrufen.
Da meldet sich zum Beispiel Clara aus dem Jahr 2045. Sie ist 17 und lebt in Magdeburg.
Meine Mutter hat mir neulich von früher erzählt. Wenn man sich, als sie noch jung war, zum Beispiel im Restaurant einen Milchkaffee bestellt hat, dann war der mit Hafermilch teurer als der mit Kuhmilch. Krass, oder?
Hafermilch statt Kuhmilch im Cappuccino. Das ist nur eine der Veränderungen im Jahr 2045, mit denen die Menschheit auf die drohende Klimakatastrophe reagiert haben wird. Erfolgreich. Solche positiven Geschichten will die Ausstellung erzählen, will zeigen, wir können etwas bewirken, wir können die Klimakatastrophe aufhalten. Ein Weg dazu, die richtige Kommunikation. Am Anfang der Ausstellung steht ein Tier, das Anfang der 2000er Jahre zur Ikone der Klimakrise geworden ist, der Eisbär. Ein zweischneidiges Symbol, sagt Mitkurator Timo Gärtler vom Museum für Kommunikation in Frankfurt.
Der verhungernde Eisbär auf der kleinen schmelzenden Scholle in der Arktis, der ist weit weg. Der ist weit weg von unserer Lebensrealität und kann dafür sorgen, dass die Problematik in eine entfernte Zukunft verlagert wird und eben an anderen Orten lokalisiert ist.
Die Klimakrise betrifft aber längst auch uns. Die Flut im Ahrtal, die Hitzesommer haben es uns spüren lassen. Die Ausstellung liefert die Fakten dazu. Die CO2-Belastung durch unseren Lebensstil und die möglichen Kipppunkte, an denen sich die Klimakatastrophe extrem beschleunigen kann. Mit welchen Gefühlen wir auf solche Informationen reagieren, ist entscheidend für unser Handeln. In der Ausstellung im Museum für Kommunikation kommen wir an einen Wegweiser und sollen uns entscheiden für ein Tier, das dieses Gefühl ausdrückt, sagt Kurator Timo Gärtler.
Wir haben beispielsweise den Gorilla, der echt wütend ist, was da gerade passiert. Wir haben den Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, der gar nichts wissen möchte davon. Wir haben aber auch die fleißigen Bienen, die schon ganz aktiv sind in ihrer Wabe und auch versuchen, ein ganzes Bienenvolk dazu zu bringen, ganz emsig, fleißig weiterzumachen.
Dann geht es weiter mit einem veränderten Blick auf die Welt. Kleine historische Stationen erzählen von gelungenen sozialen Bewegungen und Aufklärungskampagnen der letzten 100 Jahre. Und ganz am Ende steht dann der Anruf in der Zukunft. Die 17-jährige Clara berichtet uns, dass es im Jahr 2045 tatsächlich nach Jahrzehnten mal wieder geschneit hat.
Da fiel plötzlich so weißes Zeug vom Himmel. Das war eine echte Wetteranomalie. Ja, da kam Schnee vom Himmel. Echt wahr.
Die Ausstellung Klima X im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Reporter Christoph Schäffer hat uns schon mal einen Einblick gegeben. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und auch auf hrinforadio.de können Sie sich die Sendung anhören.